Guten Tag, wir fangen an. Wir kaufen die Zeit aus. Es ist Midsommer. Heute ist der längste Tag, also wir können heute ja richtig die Sonne noch genießen bis Mitternacht hier in den nordischen Gegenden. Ja, und wir wollen einfach die Zeit nehmen, Gottes Wort zu hören. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. So heißt es mal in einem Lied. Also, der Tag ist lang, die Sonne scheint und wir sollen glücklich sein. Mein Thema heute ist, hab Courage, sei couragiert, sei unerschrocken, sei wagemutig, unternimm etwas, sei ein Löwe, das wird meine Botschaft so sein, heute in diesen Augenblicken. Hab Schneid, das wäre das deutsche Wort für Courage, dass man Schneid hat, dass man auftritt, dass man über seinen Schatten springt, ja, und man hat oft Bedenken, man hat Angst und so weiter, wo andere Angst haben und andere zittern. Du solltest Mut haben. Sei ein wagemutiger Mensch. David sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Oder ich springe über meinen Schatten. Mauern haben wir heutzutage nicht mehr so viele, aber Schatten. Unser Leben, ja, ist manchmal so von Schatten geprägt, von Problemen geprägt, von irgendwelchen Widerwärtigkeiten geprägt. Unternimm etwas. Also hab Courage. Hab in deinem Leben Haltung. Hab Mut. Und etwas, was ganz Wichtiges ist, und lerne Nein zu sagen. Einfach Nein zu sagen. Auch das ist Courage. So viele Leute können nicht Nein sagen. Die sagen ja, ja, und dann fühlen sie sich erpresst, erdrückt oder gezwungen zu etwas, was sie gar nicht wollten und so weiter. Hab Mut. Das ist, hab Courage. Hab Mut. Sei mutig. Lerne gegen den Strom zu schwimmen. Ja, unternimm etwas. Und Courage ist für mich eine Tugend, eine göttliche Tugend, die wir von Gott bekommen. In meiner Bibel heißt es, Gott gab uns nicht den Geist der Mutlosigkeit, der Verzagtheit oder der Furcht, sondern Gott gab uns den Geist der Courage, des Mutes, der Besonnenheit, der Überlegenheit und dass wir auch überlegen leben. Viele Menschen wissen nicht, wie man couragiert lebt. Ich möchte Mut machen hier in diesen Augenblicken. Gott möge mir helfen. Aber zuerst möchte ich ein Gebetsanliegen in den Raum stellen. Unsere rumänischen Geschwister, also unsere rumänische Gemeinde hier in Berlin, da ist der Pastor im Koma, im Krankenhaus, hat diese Corona-Grippe und durch die Gemeinde, wir kennen ein Stück, einige waren hier schon, haben uns hier gedient und da sind etwa 100 Leute in Neukölln angesteckt und in der Quarantäne. Das geht durch Fernsehen und so weiter. Es tut den Geschwistern so leid, dass es so passiert, dass man glaubt an Gott, man vertraut Gott und doch lässt Gott manches zu, was wir nicht verstehen. Ich möchte für diesen Bruder beten. Emmanuel heißt und lasst uns einfach auf Gott schauen und Gott vertrauen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir Emmanuel dir ganz besonders jetzt hinlegen dürfen. Er ist hier in Virchow im Krankenhaus. Du möchtest ihn berühren, ihn wieder zum Leben erwecken. Er ist dein Diener. Er predigt dein Wort. Er hat diesen rumänischen Geschwistern gedient bis jetzt. Und jetzt hat das so zugeschlagen. Der Teufel wütet überall. Und wenn wir nicht aufpassen, es wird überall, ja, schlimmer und schlimmer und schlimmer. Aber du, Herr Jesus, bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich preise den Sieg Jesu Christi auch über unsere rumänischen Geschwister in Neukölln. Halleluja. Vater, ich preise deinen Namen, dass du uns nicht in den Stich lässt. Ja, die Geschwister weinen, sind traurig, die sagen, was haben wir verbrochen, warum ist das uns passiert? Wir verstehen Gottes Wege nicht. Gottes Wege sind unerklärbar. Aber Herr, du wirst es gut machen. Ich danke dir, Herr Jesus. Amen. Preis Gott. Ich stehe einfach für meine Geschwister im Gebet. Das Technische, die dürfen nicht mehr einkaufen gehen. Das technische Hilfswerk bringt ihnen Lebensmittel. So das ganze, der ganze Hausblock oder Häuserblock ist abgesperrt, also in der Quarantäne. Also denkt daran und betet für unsere Geschwister, dass sie das gut überstehen. Gott ist gut. Weißt du, Gott trägt es seinen durch. Also es passiert auch Christen. Nicht nur, dass Nicht-Christen da durch die Hölle müssen, auch Christen müssen manchmal durch die Hölle gehen. Aber ich möchte dir Mut machen durch meine Predigten. Gib dich nicht auf, verzweifle nicht, verzage nicht. Geh vorwärts mit dem Herrn Jesus Christus. Hab Courage. Hab Zivilcourage. Weißt du, manchmal brauchen wir auch Zivilcourage. Auch das gehört zum christlichen Leben dazu. Zivilcourage. Ich lese hier im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5. Da gibt es so viele Menschen, die haben nur im Glauben Theorie, die glauben an einen Gott, aber sie haben den Schein einer Gottseligkeit, aber die Kraft Gottes kennen nicht. Die Kraft Gottes ist, dass Gott uns durchträgt, dass Gott uns führt, dass Gott uns leitet. Auch in den dunkelsten Stunden erleben wir die Gegenwart Gottes, so wie der Hiob. In der dunkelsten Stunde, mein Erlöser lebt, preis Gott. Und hier in 2. Timotheus Kapitel 3 lese. Viele Menschen haben eine Form einer Frömmigkeit, einen Schein, aber sie verleugnen die Kraft, die Macht Gottes. Sie haben nur Scheinfrieden. Wir wissen vieles nicht, warum, wieso und weshalb. Als ich mit den Geschwistern hier, mit meinen rumänischen Geschwistern telefoniert habe und mit ihnen gesprochen habe, habe ich gefragt, wir wissen Gottes Wege nicht. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Ja, vielleicht müssen wir durch diese Dinge gehen, damit wir nicht nur fromm sind, nicht nur religiös sind, nicht nur Halleluja rufen, sondern auch dann noch Halleluja sagen, wenn wir fast im Sterben liegen. Und wir müssen alle eines Tages sterben. Erschreckt bitte nicht. Reich Gottes ist für mich kein Lehramt, sondern ein Tatamt, ein Lebensamt, verstehst du, eine Lebensaufgabe. Reich Gottes ist für mich kein Verein, keine Kirche, keine Religion oder keine Philosophie oder keine Theologie. Reich Gottes ist ein Lebensstil. Das Reich Gottes ist inwendig in uns und besteht ja aus der Anwesenheit Gottes in uns. Auch in schweren Tagen ist Gott bei uns. Halleluja, preis dem Herrn. Auch in schweren Tagen, auch in Tagen, wo wir nicht verstehen, das Reich Gottes ist die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. In schwierigen Tagen, in schwierigen Stunden, ich rufe zu dem Herrn, ich schreie zu dem Herrn und ich weiß, mich hört der Herr. Nicht nur, dass ich bis zur Decke rufe, sondern ich höre wirklich die Stimme Gottes, auch dieses Feedback, diese Antwort. Viele Christen haben Jesus noch nicht in ihrem Inneren erfahren. Und gerade durch solche schwierige Dinge, auch durch diese Corona-Krise, durch solche dunkle Täler, erfahren wir die Macht und die Liebe Gottes. Gott sagt, ich will dich nicht verlassen und ich will dich nicht versäumen. Und wie schön es ist, wenn wir Geschwister haben, die dann füreinander beten. Und ich habe ihnen versprochen, ich werde für diese rumänischen Geschwister beten, dass die aus diesem ja, dunklen Tal rauskommen. Und in meiner Bibel heißt es, und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und dein Stecken trösten mich. Wo ist das? Ist das wirklich reell in unserem Leben? Ist das wirklich wirklich? Viele Christen glauben nur an Jesus mit dem Kopf, mit dem Verstand, aber die innere Erfahrung fehlt. Und die innere Erfahrung ist, weißt du, durch wie viel Not hat dich der gnädige Gott durchgetragen, wer dich versorgt hat? Guck mal, das technische Hilfswerk bringt ihnen das Essen. Ich habe sie gefragt, braucht ihr irgendwie etwas, kann ich für euch was tun? Nein, das technische Hilfswerk versorgt uns. Stell mal vor, da werden gottlose Menschen ja beschäftigt und die versorgen die Geschwister mit allem Nötigen, was sie brauchen. Und ich möchte auch noch das andere sagen, auch wir möchten unser Bestes tun und wir tun auch das Beste für unsere Geschwister in Indien. Ich habe gestern habe ich auch einen Betrag überweisen lassen nach Indien. Wir haben schon vor einem Monat etwa 80 Familien versorgt mit Lebensmitteln und das finde ich toll, dass wir für bisschen Geld, für 20 Euro eine Familie einen Monat lang mit Reis und diesen nötigen Lebensmitteln dort versorgen können. Und wir tun es gerne. Und wir sollen tun, was möglich ist und nötig ist. Hab Courage, mach etwas und unternimm etwas. Das hat Gott zu mir gelehrt und mir jetzt gezeigt, ich sollte etwas unternehmen. Nicht nur an den lieben Gott glauben. Der Teufel glaubt auch an Gott. Aber der tut nichts für Gott. Der macht seinen Finger nicht krumm für den Herrn. So, ich glaube nicht nur, sondern ich tue etwas. Und ich bin herausgefordert, immer wieder nicht nur ein frommer Theoretiker zu sein, nicht nur ja, die Hände hochheben und den Schein eines gottseligen Wesens zu haben. Nein, ich glaube an die Kraft Gottes. Nicht aufgeben, nicht nachgeben, weitermachen. Und manchmal dauert es eine ganze Weile. Bevor ich die große Kirche mir kaufte und so weiter, da bin ich ein Dreivierteljahr um die Kirche rumgefahren. So wie die Kinder Israel um Jericho. Ich habe gesagt, Herr, dieses Gebäude, dieses Haus soll nicht eine Diskothek sein, sondern eine Gebetsstelle sein soll. Hier soll dein Wort verkündigt werden. Ich wusste nicht, auf was ich mich dort einlasse. Aber Gott hat uns das geschenkt und ich durfte 14 Jahre dort meinen Dienst verrichten, die Kirche renovieren. Und jetzt, und die Sache Gottes geht weiter. Da kommen andere Leute und dienen andere Leute dort weiter. Weißt du, Gottes Sache geht weiter. Habt Courage, unternimmt etwas. Und wenn die Zeit ist, abzugeben, dann gib's ab und geh weiter. Fang was Neues an. So, es gibt so viele Theoretiker. In der Bibel heißt es, da waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer und so weiter. Die Schriftgelehrten, die kennen alle Bibelsprüche, die wissen, wo es geschrieben steht, die wissen, wer es gesagt hat und die wissen auch vielleicht den Zusammenhang, um was es wirklich gegangen ist, aber die sind nur dabei gesessen, die haben nur mitgeschrieben und ja, aber da war nichts los mit ihnen. Jesus konnte mit ihnen nichts anfangen. Die Samariter, die nichts von der Bibel verstanden haben, groß. Die so ein Mischvolk waren, die haben Gottes Wort verstanden, getan und mit ihnen ist was passiert. Also unternehmen etwas. Sei korrigiert. In Lukas Kapitel 5, Vers 17 heißt es, bei der Heilung des Gelähmten hier, da waren viele Schriftgelehrten dabei. Viele in Lukas 5, Vers 17. Das Haus war voll, proppenvoll. Die wollen alle Jesus hören, die wollen alle Jesus sehen, als er wieder in sein Haus da in Kapernaum war. Und da heißt es, sie saßen mit ihrem Notizblock und schrieben fleißig mit, was Jesus lehrte. Wenn sie Charismatiker gewesen wären, sie hätten gleich das Mikrofon dem Herrn Jesus hingehalten, zu, was sagt der Herr, und dergleichen oder auf andere Form. Die wollten alles wissen, genau aufschreiben, was Jesus lehrte, was Jesus machte. Sie waren kritische Beobachter, aber sie haben nichts erlebt. Und die Courage ist, auf die ich hier zugehe und zuarbeite, trau dir was. Trau Gott etwas zu in deinem Leben. Komm ich um, so komm ich um, hat die Esther gesagt. Ich gehe, ich mache es, ich unternehme etwas. So in Lukas Kapitel 5, Vers 17 lese ich hier weiter. Und es begab sich an einem Tag, dass Jesus lehrte. Und es saßen Pharisäer und Schriftgelehrten aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und sogar von Jerusalem sind etliche gekommen. Und die Kraft Gottes war da, um die Menschen zu heilen. Aber die Leute haben nichts abbekommen. Mit ihnen ist nichts passiert. Die sind so nach Hause gegangen, wie sie gekommen sind. Und erst dann passierte etwas, als das Dach plötzlich abgedeckt wurde. Als der Putz runterfiel und plötzlich, ja, der Lahme von den vier Männern, die den getragen haben, runtergelassen worden. Und da heißt es hier, als Jesus dann sah den Glauben von diesen vier Trägern und von diesem Mann, der das Dach abdeckte und Jesus zu Füßen gelegt wurde und so weiter, dann sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann kommen die Schriftgelehrten, diese ganz Frommen, diese ganzen Scheinheiligen. Ja, wer kann Sünden vergeben? Das kann nur der liebe Gott. Und da fingen die Pharisäer und Schriftgelehrten, sich Gedanken zu machen. Und der Herr Jesus sprach, als er ihre Gedanken sah. Jesus sieht die Gedanken, was die Leute denken. Ob sie interessiert sind oder nicht interessiert sind. Ob sie kritisch sind oder nicht kritisch sind. Er sah ihre Gedanken. Wer kann Sünden vergeben? Und da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, und die ihre Gedanken sah, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter? Und jetzt denkst du mal mit. Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen zu diesem Lahmen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause? Was ist leichter? Und du würdest vielleicht sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Verstehst du, weil heilen, wer kann überhaupt heilen? Vielleicht der Doktor? Oder was weiß ich? Aber Jesus sagt, ihr sollt erkennen, ihr sollt wissen, dass ich die Macht habe, Sünden zu vergeben und zu heilen. Und Jesus sagt, damit ihr aber wisst, dass es Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf vor allen ihren Augen und ging raus, nahm sein Bett auf die Schulter und die Leute priesen Gott. Da gerieten sie alle außer sich und staunten und priesen Gott und wurden voller Furcht und sprachen, wir haben sowas Unglaubliches gesehen, sowas ist noch nie passiert. Sowas ist noch nie passiert. Na toll. Unglaubliches passiert bei den Schriftgelehrten und so weiter, da staunen sie, da ihr Zettel ist voll, ihr Büchlein ist voll und so weiter. Und aber bei denen passiert es nicht. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht nur dabei sitzen und nicht nur dabei mitschreiben und mitlesen und was weiß ich, mitverfolgen und mit dem Kopf nicken und Amen sagen und Halleluja sagen und Preis dem Herrn sagen. Nein, bei uns muss auch was passieren. Hab Courage und sag, Herr, wenn du dem helfen konntest, wenn du da ein Wunder gewirkt hast, das kannst du auch bei uns. Oder sind wir deine Stiefkinder? Ja, der Gelähmte hat etwas erlebt. Er wurde wieder hergestellt, er konnte wieder laufen, er konnte ja wieder arbeiten, mit dem ist was passiert. Und vielen Leuten hat es gar nicht gefallen. Vor allem diesen Schriftgelehrten. Denen wäre es lieber gewesen, der wäre auf alle vier gekrabbelt. Sie haben nur große Augen gemacht und den Mund nicht mehr zugekriegt. Aber ich sage euch eines, Geschwister, wer einmal Jesus erlebt hat, der muss nicht mehr Menschen nachlaufen. Der muss nicht mehr auf die Menschen achten und hören, was die Menschen sagen. Da war eine Gottesfurcht. Wer ist das? Und Gottesfurcht und Menschenfurcht. Wenn du Gottesfurcht erlebst, dann wirst du keine Menschenfurcht mehr haben. Vor nichts und gar nichts. Hab Courage. Ja. Und dann nimm etwas. Geh etwas an. Wenn du erkennst, das ist mein Problem und du kannst nicht drankommen, Und diese vier Brüder oder Freunde von diesem Gelähmten haben sich einfallen lassen. Ja, was kann man hier machen? Wir steigen aufs Dach und wir kommen übers Dach. Über den Kamin kommen wir zu Jesus. Ja, finde eine Lösung. Und wenn du von Herzen suchst, du wirst immer einen Weg finden zu Gott. Und Gott wird etwas bewirken, Gott wird etwas tun. Wer Jesus im Glauben geschaut hat, der zweifelt nicht mehr. Sowas habe ich noch nie gesehen. Sowas Unglaubliches, sowas Mächtiges. Der Teufel möchte die Menschen belügen. Der ängstigt sich und sagt, das kannst du nicht. Weißt du, das hast du gar nicht verdient. Du bist gar nicht würdig. Du bist es nicht wert. Und der versucht dir, die Heilung auszureden. Das ist nicht von Gott. Das kann nicht von Gott sein. Denn wer kann Sünden vergeben als guter, liebe Gott? Ich habe in Heilbronn einen Bauunternehmer, bin einem Bauunternehmer begegnet während einer Zeltevangelisation, und der heißt Willi, und er war ein großer Bauunternehmer in Heilbronn, und der empfängt in einem meiner Gottesdienste die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dann wird er vor einem Gemeindekadi zitiert, also von einer religiösen Freikirche, die an Zungensprache und all diese Dinge nicht glauben. Pass auf, das ist alles vom Teufel. Das ist alles vom Teufel, das ist alles von unten. Dann sagt er in dieser Geschäftsversammlung oder Kadi-Versammlung, dann sagt er, weißt du, mir ist vollkommen egal, von Gott oder vom Teufel. Ich weiß, was ich erlebt habe. Und wenn du weißt, was du erlebt hast, das kann dir niemand nehmen. Du warst dabei. Du warst als erwachsener Mann dabei und hat diesen frommen Kreis verlassen, kam in meiner Gemeinde, hat sogar mitgearbeitet bei mir. Wer Jesus im Glauben erblickt, wer einfach ihn berührt, wer zu ihm durchkommt, wer vor den Füßen Jesu einmal liegt und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, geh nach Hause, fertig. Und sei ruhig und genieße dein Leben. Und der wurde in demselben Augenblick geheilt. Und es ist so wichtig, dass wir Zivilcourage haben. Weißt du, was Zivilcourage ist? Dass wir über unseren Schatten springen. Ja, das kann ich nicht, das traue ich mir nicht zu. Ich bin nur eine Frau, oder ich bin nur Arbeiter, ich bin nur Zuhörer, ich bin kein Mitglied in der Gemeinde. Ich darf das nicht, ich kann das nicht. Doch, Gott hat dir versprochen, halt dich an mein Wort fest. Keiner wird zu Schanden, der Jesus Christus vertraut. Trau dir was zu. Spring über deinen Schatten. Geh etwas an. Das, was dir zu schaffen macht, deine Probleme, geh diese an. Wage etwas. Wage etwas im Glauben. Hab Schneid. Weißt du, was Schneid ist? Das muss man irgendwie lernen. Das lernst du nicht im Kindergarten, das lernst du auch nicht in der Schule. Still sein, nicht reden. Und so weiter. Nein, du musst auftrümpfen. Einfach, wie der Khrushchev mal gemacht hat, auf einer UNO-Versammlung. Der hat seinen Schuh ausgezogen und auf den Pult gehauen. Das hat Geschichte gemacht. Ja? Schuh ausziehen und auf den Pult schlagen, das ist Kriegserklärung. Wenn man so richtig genau studiert, diese Völkergeschichte, also man wirft dieses Federhandschuh da in der Mitte und so weiter, das ist Kriegserklärung. Du musst dem Teufel Krieg erklären. Ja, aber ich habe keine Erfahrung. Wer hat schon Erfahrungen mit Geistern, Dämonen, Fürsten, Mächten und Fürsten und Gewalten? Das lernst du, während du einfach mit Christus lebst. Du wirst angegangen, du wirst versucht und dergleichen. Wage es im Glauben. Der Schächer am Kreuz, der hat zuerst mal geflucht und vor ein paar Minuten noch hat er gesagt, ja, was hast du angestellt, was hast du verbrochen und so weiter. Und dann, als er merkt, wer sein Nachbar ist, wer mitleidet mit ihm, wer mit am Kreuz hängt, dann sagt er, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Hab Courage, Gott was zu bitten, was dir gar nicht zusteht, wozu du gar nicht würdig bist. Du bist ein Dahingegebener, aber tritt mal raus aus der Masse. Hab Courage. Ja, lass dich von Leuten nicht entmutigen, ja, dass du sagst, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, mir steht es nicht zu. Mitten im Sturm, als die Jünger unterwegs waren auf der anderen Seite von See Genezareth, dann Petrus rudert und die Geschwister, die kämpfen gegen die Wellen, gegen den Sturm, und dann sagt Petrus, Meister, siehst du nicht, dass wir verderben und unser Meister schläft? Gott schläft manchmal. Und du musst den Herrn wecken. Hab Courage, Zivilcourage, Menschencourage, Glaubenscourage, welche Courage auch immer, aufzustehen. Meister, siehst nicht, wir verderben. Der Hiob hat einmal gesagt, als er die Nase voll hatte von diesen ganzen Plagereien Satans, bis hierher und hier sollen sich deine Wellen legen. Wir sollen mal auftreten und sagen, stopp, du hast Probleme. Alle Menschen haben Probleme. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der keine Probleme hat. Und wenn einer sagt, ich habe keine Probleme, dann lügt er. Aber alle Menschen haben Probleme. Sag, bis hierher. Und da sollen sie deine Wellen legen. Du bist derjenige, der etwas verändern kann. Wag etwas. Wag etwas, was du gar nicht, was dir gar nicht zusteht. Du hast nicht studiert, du hast keine Erfahrung da drin. Geh auf deinen Riesen zu, wie dieser junge David. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und der kommt mit Speer und Spieß und Schild und was weiß ich, mit der ganzen Waffenrüstung der damaligen Zeit. Und der kommt in der Badehose und mit einer Steinschleuder als ein Hirtenjunge. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und das war Courage. Viele Menschen haben keine Courage, dass sie auftreten gegen Mächtige. Ich werde nie vergessen, als ich Rhetorik studierte, der erste Vortrag oder die Einführung von dem Professor, die da war, wie redet man, wie tritt man Leuten entgegen, die höher gestellt sind und höher gesetzt sind und die Vorgesetzte sind. Weißt du, was der Lehrer gesagt hat? Entschuldigung, stell dir deinen Chef in Unterhosen vor. Ja, alle Menschen sind sterblich, alle Menschen sind nackt und bloß und haben gar nichts an, verstehst du, vor Gott. Sie sind, ja, Versager, alle Menschen sind Versager. Und das hat zuerst mal, die erste Unterrichtsstunde war, denk nicht so groß von anderen Menschen. Sie sind alle gleich, 99% sind alle Menschen gleich, da ist nur 1%, was ein bisschen anders ist. Und das ist, dieser 1% ist Courage. Viele Menschen haben keinen Seelenfrieden und die trauen sich nicht zu. Und deshalb ist es so wichtig, wisse, wer mit dir ist, wer mit dir geht, wer mit dir einen Vertrag gemacht hat, wer ja, dich deckt, wer dich schützt, wer für dich verantwortlich ist. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Halleluja. Ja, da lösen sich Probleme plötzlich von selbst. Sobald du mit dem Herrn auftrittst und so machst wie der Khrushchev und eins auf dem Tisch haust, dass die Fetzen fliegen, Entschuldigung, ja, und alle sind plötzlich sprachlos. Was erlaubt sich der gute Mann? Das Unglück geschieht nur dann, wenn du alles erlaubst, wenn du nicht widersprichst, wenn du nicht gelernt hast, Nein zu sagen. Nein, das ist nicht mein Weg. Das hat Gott für mich nicht bestimmt. So, ich handle nach meinem Glauben. Das ist meine Arbeit, das ist mein Auftrag. Das ist meine Familie und ich gebe meine Familie niemand anders als dem lieben Gott. Und ich muss meine Familie vor Gott verantworten und sonst vor niemand, auch nicht vor dem Staat. Gottlosigkeit, weißt du, was Gottlosigkeit ist? Kraftlosigkeit. Wenn du nicht mit Gott verbunden bist, mit Gott keinen Pakt hast, einen Nicht-Angriffspakt, verstehst du? Gott wird dich nicht angreifen. Gott sagt, ich bin für dich. Und du musst genau wissen, Gott ist meine Kraft. Ich bin schwach. Ich bin schmächtig, ich habe keine Kraft in mir, aber der hinter mir ist, mein großer Bruder. Ich war so stolz auf meine Geschwister, wenn die irgendwo sich verkracht haben mit anderen Jungs, sich rumgeschlagen haben, dann haben sie mir gesagt, wenn sie nicht mehr fertig wurden, mein großer Bruder kommt. Und dann, ich war nicht so groß, aber trotzdem, die haben Angst gehabt, mein großer Bruder kommt. Und weißt du, dein großer Bruder ist Jesus Christus, Halleluja. Er ist dein großer Bruder. Mein Bruder kommt, pass auf, Satan, pass auf, mein großer Bruder kommt. Ich werde mit dir nicht fertig, aber mein großer Bruder, der nimmt dich, der nimmt hier den Kampf auf, nebenbei. Ja, du musst lernen, hier Widerstandskraft entwickeln. Und wie wird der Mensch Widerstandskraft zustande bringen? Durch einfach selbst kämpfen, selbst arbeiten. Gott ist hinter mir. Er schickt mich in den Kampf. Er sagt, geh. Ob du gewinnst oder nicht, spielt keine Rolle. Geh, einfach kämpfe, arbeite, sage, sprich das, was ich dir gesagt habe. Und ich werde für die Resultate sorgen. Aber viele Leute haben Angst vor Kinderkrankheiten. Und was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn der mir nicht glaubt? Was ist, wenn der mich nicht akzeptiert? Noch nebenbei, Forscher haben festgestellt, Leute, die viel geimpft worden sind, die werden anfällig für Krebs und andere Krankheiten, Tumore, die viel geimpft worden sind. Weißt du, Viele Leute sind nur geimpft, 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 geimpft. Ich habe nichts gegen Impfung, aber nur nebenbei. Wir müssen lernen, unsere Kräfte von innen selbst entwickeln, durch Kinderkrankheiten. Indem wir sagen, das löse ich. Und Gott führt uns so, und das ist, hab Courage, mit kleinen Dingen. Es fängt immer ganz klein an. Kleine Versuchung, da kommt ein kleiner Dackel, dann wird ein größerer Hund bei dir in den Weg treten und am Schluss kommt ein Löwe vor dir. Und du sollst lernen, in der Löwengrube durchzukommen, im Feuerofen überleben. Hab Courage, wie diese drei Jungs. Und wir werden nicht wieder fallen und wir werden dich nicht anbeten oder diesen Götzen Marduk nicht anbeten. Du kannst den Ofen noch 7-mal heißer machen, du kannst sogar 70-mal, wenn es geht, wenn es schaffst, heißer machen. Aber das wird nicht passieren. Und wir werden nicht dich anbeten. Und wenn Gott uns nicht durchbringt, ist das dein Problem. So wie auch bei meinen rumänischen Geschwistern. Ich habe denen auch gesagt, wenn Gott nicht durchbringt, dann hat er einen anderen Weg, einen anderen Plan. Wir verstehen Gottes Wege nicht. Und wir müssen einfach still sein und Mund halten und sagen, dein Wille geschehe. Und das passiert. Gottes Wille passiert so oder so. Dein Wille geschieht. Und einfach stehen lassen. Und wir werden nicht niederknien. Und wir werden nicht anbeten. Da können die Flöten flöten, so viel sie wollen. Die Pauken pauken und trommeln, so viel sie wollen. Wir werden nicht niederfallen. Und die sind stehen geblieben. Die wurden gefesselt, in den Ofen geworfen. Die haben sich nicht gewehrt. Wahre Gläubige brauchen sich nicht wehren. Gott ist deine Verteidigung. Gott ist dein Rechtsanwalt. Gott ist dein Richter. Und du stehst vor Gott und nicht vor dem Nebukadnezar. Oder welchen König auch immer. Und sie sind in den Ofen reingegangen. Singen sind sie in den Ofen reingegangen. Und sie haben im Ofen weitergesungen. Verstehst du, was ich dir sagen will? Lobe den Herrn. Vor dem Ofen, in dem Ofen und nach dem Ofen. Und sie haben Gott gesungen. Und dann guckt die Nebukadnezar rein und sagt, was sehe ich? Haben wir nicht drei Männer reingeworfen? Da sehe ich noch einen wie die Söhne Götter, einen Göttersohn. Das war der Herr Jesus. Wenn du schwere Wege gehst, der Herr geht mit dir, mit in den Feuerofen, in die Löwengrube, gegen den Goliath. Hab Courage. Mein Herr ist da. Mein großer Bruder. Halleluja. Und du solltest wissen einfach, weißt du, dass Gott bei dir ist, dass Gott zu dir steht. Und vielleicht hast du niemand. Ich möchte an dieser Stelle auch noch etwas sagen und weitergeben. Weißt du, mein Freundeskreis ist so groß. In Facebook, heute haben über 4000 Leute uns angeklickt, unsere Predigten angeklickt, und dann sind nur Facebook-Leute, aber das, wir haben noch woanders, auf Twitter und andere Programme und andere Online-Dienste. So viele Leute hören die Predigt, allein schon auf meiner Homepage-Seite, da hören über 1000 Leute am Tag die Predigten. Also der Freundeskreis ist groß, und ich möchte ein paar Leuten sagen einfach, die irgendwo Probleme haben, in dieser Corona-Zeit hast du niemand. Vielleicht bist du ganz allein. Schreib mir eine Mail. Sag mir, wie du heißt, was dein Problem ist und was ich für dich tun kann. Und ich will für dich beten. Mehr kann ich für dich nicht tun. Aber ich kann für dich beten. Ich kann mit dir vor Gottes Thron stehen und kann den Namen Gottes, deinen Namen, dem Herrn erwähnen. Und das hat mich gerade inspiriert. Ich bin nach Indien gefahren und hat ein alter Bruder aus Ghana oder Nigeria geschrieben. Das war ein katholischer Priester gewesen, ein alter katholischer Priester gewesen. Und er hat gehört, ich gehe nach Indien. Dann sagte, lieber Bruder, wenn du nach Indien gehst, ich werde jeden Morgen auf meine Knie gehen und deinen Namen vor Gott erwähnen. Was glaubst du? 3-4 Wochen, solange ich in Indien war, das hat mir immer Kraft gegeben, weil dieser Bruder seine Knie gebeugt hat und mit Gott geredet hat und nur meinen Namen erwähnt. Weißt du, wenn dein Name vor Gottes Thron erwähnt wird, dann passieren Wunder. Schreib mir ein paar Zeilen. Das kostet dir kein Porto, gar nichts. Auf Facebook oder auf meiner Internetseite findest du meine Adresse. Einfach, ich will für dich beten. Und ich denke, das ist mein Auftrag und das darf ich tun und diese Freiheit nehme ich mir. Und du wirst merken, Gott wird für dich streiten. Du brauchst jemanden, der hinter dir steht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht richtig. Schon damals im Paradies war es nicht gut. Verstehst du? Und im geistlichen Leben und gerade in dieser Corona-Zeit, es ist erst recht. Ich habe keinen Menschen, hat der eine bei Bethesda gesagt. Doch, da stand Jesus vor ihm und er hat nicht gewagt, ja zu sagen, Herr, du bist da. Und Jesus war da. Und Jesus sagt, was kann ich für dich tun? Und ich sage dir, du kannst mir ein paar Zeilen schreiben. Mehr kann ich nicht tun. Gott will dir Kraft geben, Gott will dich stärken. So wie er mich gestärkt hat, während ich durch Indien stiefel und durch Indien reise und so weiter. Und ich fühlte mich von Gott getragen, von morgens früh bis abends spät. Die Bibel sagt, rufe mich an und ich will dich erretten. Und wo zwei oder drei eins werden, was sie dann bitten, das wird geschehen. Nur nebenbei, das ist nur ein Tipp nebenbei. Vielen Menschen fehlt die Kraft, die Energie, weil sie niemanden mehr haben. Es ist nicht gut, dass du allein bist. Hab Courage. Ja, mich versteht niemand. Doch, Gott versteht dich. Und wenn man deinen Namen vor dem Thron Gottes erwähnt, dann schauen die Engel, ja, wie heißt er, was wollte er da? Wen hat er da gemeint? Und dann suchen die Engel im Computer, himmlischen Computer, den Namen nach und finden deine Adresse, deine Telefonnummer und sehen deine Situation und du kriegst Kraft. Also ich weiß, was es bedeutet, Fürbitte. Fürbitte ist eine Macht, eine Kraft. Ich schreibe mir ein paar Zeilen. Der Mensch braucht jemand, auch hier in dieser Corona-Zeit, und Menschen werden noch viel mehr brauchen. Die Vereinsamen sind noch mehr. Mich ruft niemand mehr an. So sagen die Leute, mir schreibt niemand mehr. Also, und ich vereinsame. Ja, wo sind meine ganzen Freunde? Und du merkst, da, diese Tage rief mich eine Frau an. Die sind gestorben. Ich habe keine Freunde mehr. Ich habe keine Gemeinde. Ich habe keinen Verein. Meine Gemeinde kümmert sich nicht um mich. Ja, es ist okay, aber dafür haben wir Internet und dafür haben wir diese Möglichkeiten, wo du kommunizieren kannst. Mach das. Wenn du das nicht machst, dann wirst du vielleicht zu den Esoterikern gehen, zu den Spiritisten gehen. Weißt du, spiel nicht Religion, nur, ja, ich habe meine Bibel und mein Herrgott. Du brauchst Bruder und Schwester. Wir brauchen einander. Wir sind aufeinander angewiesen. So, wenn du das nicht hast, dann wirst du zu den Wahrsagern rennen, zu anderen Menschen, der Teufel will dich bedienen, und dann wunderst dich, mir klappt's nicht, das technische Hilfswerk muss früher kommen, so wie bei diesen rumänischen Geschwistern. Ich bin dankbar für das technische Hilfswerk, in aller Liebe. Und wir sollen einander helfen und fragen, was wir tun können. Ich fand es ganz toll jetzt, als die Corona-Zeit anfing, dass bei uns im Haus ein Mädel hingeschrieben hat, ich bin zu Hause, Homeschooling und so weiter. Wenn in unserem Haus wohnen einige ältere Menschen, ich möchte gerne für euch einkaufen gehen und was weiß ich, euch helfen, braucht ihr Hilfe, bitte klopft bei mir an der Tür. Und es ist schön, wenn du bei jemandem an der Tür klopfen kannst, noch kannst, verstehst du, und die Tür aufgemacht wird und jemand da ist und dir hilft. Nur nebenbei. In dieser Corona-Zeit werden so viele Menschen lau und träge, und die sind schon lau und träge geworden. Sie drehen sich nur noch um sich selbst. Sie beschäftigen sich nur noch mit sich selbst. Sie zappeln nur noch an ihrem geistlichen Leben ein bisschen. Ja, sie haben nicht mehr viel von Glauben. Ich erlebe nichts mehr. Ich erfahre nichts mehr von Gott. Gott spricht nicht mehr zu mir. Da wird alles zusammengestrichen in dieser Corona-Zeit. Alles wird reduziert auf ein Minimum. Gott möchte den Christen helfen. Und deshalb such dir einen Partner, einen Freund irgendwo in deiner Nachbarschaft, in deiner Umgebung, in deinem Freundeskreis. Oder du kannst mir schreiben, wenn du niemanden findest. Das reicht. Gott sagte mir, ich soll die stärken, die sterben. Ja, die beim Absterben sind, die verzagen, die mutlos geworden sind. Dieser Tag haben wir, gestern glaube ich, hat eine Frau geschrieben, eine Schwester, die meine Predigten hört, dann sagt sie, ich spitze schon meinen Bleistift und sitze mit dem Zettel schon am Internet und warte, bis die Predigt kommt. Verstehst du? Die Leute schreiben und sie schreibt jedes Wort auf, was ihr wichtig ist. Schreib doch die Predigten auf, notiere dir das Wichtige, behalte das Wichtige. Was du nicht aufschreibst, das vergisst du sowieso. Und deshalb notiere mal so die Stichworte. Wir haben auch versucht, auf unserer Seite die Stichworte einfach aufzulisten, dass du nachgehen kannst, die Predigt verfolgen kannst. Jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. So meine Stichworte, die ich hier predige. Ja, notiere das. Und dann hast du so einen Zettel und dann kannst du nachlesen. Ah, das hat er gesagt. Ich soll unerschrocken sein, ich soll stark sein, ich soll wagemutig sein. Ich soll ein Löwe sein und nicht eine Maus. Und auch keine arme Kirchenmaus. Gott sagt es zu mir, stärke das, was abnimmt. Viele gehen geistlich ein, sind geistlich schon vertrocknet. Ihnen geht die Kraft aus, die Kerze verlöscht, das Licht verlöscht. Wir sind in der Endzeit, liebe Geschwister. Das erste Weg geht jetzt langsam aber sicher vorbei. Es sind schon 5 Monate rum. Bald rum. Es wird alles gelockert. Aber die Welt ist nicht fertig, so wie wir sehen, was da oben irgendwo in Bielefeld geschehen ist. Diese ganze Metzgerei, ja, fast 1000 Leute infiziert sind und in der Quarantäne sitzen. Und hier in Neukölln und woanders auch, Göttingen, wo das überall ist. Das ist noch nicht vorbei. Die Wehen sind nicht vorbei, die kommen. Und deshalb sagt Jesus immer wieder, achte auf die Zeit, kaufe die Zeit aus, es ist böse Zeit. Es ist böse Zeit, Geschwister. Es ist böse Zeit. Und meine Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig sein. Der liebe Gott hat die Zeit auf 5 Monate verkürzt. 5 Monate erstes Weh, 5 Monate zweites Weh, 5 Monate das dritte Weh. Das war auch so von der Arche, wie Gott die Menschen in der Arche durchgebracht hat. 5 Monate stieg das Wasser, 5 Monate hielt das Wasser und 5 Monate brauchte, bis das Wasser wieder abgesackt ist. Wir sind in der Endzeit. Und wie es war in den Tagen Noahs, so wird es auch sein, wenn das Menschensohn wiederkommt. Wir sind mittendrin. Das geht schneller, als du denkst. So, Lukas Kapitel 22, Vers 32. Da heißt es hier, da hat Jesus gesagt den Brüdern, zu den Aposteln, ich habe für euch oder für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einmal dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und du weißt, wie erschüttert diese Jünger waren. Ich habe für dich gebetet. Unser Glaube hängt an so einem Tropf, einem Seidenfaden. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich bin hier, meine lieben Geschwister, ich weiß gar nicht, warum der liebe Gott mich nicht in den Himmel geholt hat. Ich wäre gerne dort gegangen. Weiß, aber ich sollte durch die Predigten euch stärken, euch ermutigen noch. Und ich glaube, dass ich noch ziemlich lange noch leben werde und Gott dienen kann. Aber wie gesagt, die Zeit, die eilt. Ich bin da, um dich zu stärken. Paulus ruft die Gemeinde, der Gemeinde in Ephesus zu und Epheser Kapitel 6, Vers 7. Zuletzt, Brüder, Geschwister, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid männlich und seid stark. Auch die Schwestern sollen männlich sein. Emanzipiert. Die sollen auftreten, couragiert sein. Einfach, so spricht der Herr. Und die größten Siege, ich will euch eines sagen, im Reich Gottes wurde durch Frauen gewirkt. Denk an Judith, denk an andere Frauen in der Bibel. Das wäre eine Predigt für sich selbst, die Frauen in der Bibel, die Gott benutzt hat. Maria, die Esther. Ja, er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und er erhöht, wenn er erhöhen will und erniedrigt, wenn er erniedrigen will. Zuletzt seid stark in dem Herrn. Offenbarung Kapitel 3, Vers 2 lese ich. Werde wach und stärke das andere, das noch sterben wollte. Viele in dieser Corona-Zeit wollen sterben und können nicht sterben. Sie werden den Tod suchen und den Tod nicht finden. So steht es in Offenbarung 9, Vers 5. Sie werden den Tod suchen und so weiter. Sie wollen sterben. Das Leben hat keinen Wert. Jetzt macht der Kaufhof zu. Jetzt da, Opel. BMW entlässt so und so viele Leute. Jetzt sind allein schon vom Kaufhof sind etwa 6000 Leute arbeitslos oder müssen umdenken. Was glaubst du, wie viel Unruhe, wie viel Hektik, wie viel Stress in den Herzen der Leute ist? Werde wach und stärke das, was lebt und noch sterben möchte. Und da heißt es dann, ich habe deine Werke gesehen und als vollkommen empfunden. Ja, vor meinem Gott. Stärke. Wir dienen hier in aller Schwachheit. Ich diene in einer Schwachheit. Mir macht Spaß, hier zu predigen, das Wort Gottes zu verkündigen. Und der Glaube kommt aus der Predigt. In Lukas Kapitel, das habe ich schon gelesen, Lukas Kapitel 22. Ja, wir lesen in der Bibel, ich soll stärken, dass die Menschen sich nicht aufgeben, dass sie nicht müde werden. Wir sind alle müde. Die Klugen und die törichten Jungfrauen wurden beide schläfrig. Das Öl ging den einen aus, aber ich soll die Leute stärken. Halte fest, lass dich nichts bieten, hab Zivilcourage. Der Teufel möchte dich fertig machen. Der möchte, dass du den Glauben hinschmeißt, dass du stiften gehst. Ja, der Glaube wird abnehmen, die Liebe wird bei vielen erkalten. Bei vielen fallen die Augen zu, sind reif fürs Bett. Und ich soll die Menschen stärken. Ja, und das tue ich durch die Gottesdienste, durch die Predigt und so weiter. Und viele Geschwister werden gestärkt und empfangen Kraft, auch wenn es nur mal ein Stichwort ist. Du musst nicht eine ganze Predigt dir anhören, die ganze Predigt verdauen, da ist es viel zu viel. Aber der Heilige Geist wird euch erinnern. Wenn du was gehört hast, das ist in deinem Körper, in deinem Geist gespeichert. Und irgendwo wird der Herr dir Kraft geben. Deshalb stärke im Namen Jesu meine Geschwister. Viele Menschen haben den Durchblick verloren. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Was soll ich tun? Ja, Gott will dir selber höchstpersönlich sagen, mein Kind, das und das. Ich habe diese Tage gepredigt darüber. Der Heilige Geist wird uns sagen, was wir essen sollen, was wir nicht essen sollen, mit wem wir uns abgeben sollen, mit wem wir uns nicht abgeben sollen. Ich soll die stärken, für die beten, ja, für die eine Welt zusammengebrochen ist. Und am Telefon, wenn ich so höre, verstehst du, die Leute weinen auch jetzt, meine rumänischen Geschwister hier, da weinen sie, wir wissen nicht, wie es mit uns weitergeht, Versammlung haben wir keine mehr, der Pastor ist im Krankenhaus, hängt am Tropf, wird beatmet, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und wenn du nicht gelernt hast, auf den Herrn zu schauen, in Einsamkeit, allein mit Gott und so weiter, und wenn du niemand mehr hast, dann, sie sagt dir gute Nacht. Die Gegenwart Jesu muss erlebt werden. Der Teufel versucht, die Menschen abzuschneiden. Auch hier jetzt durch die ganze Corona-Geschichte darfst nicht mehr singen, darfst keine Trompeten mehr spielen. Das haben sie, hat mir hier das Amt geschrieben. Das darfst du nicht und das darfst du nicht. Was darf ich noch? Nächsten Sonntag haben wir Abendmahl. Also jetzt am kommenden Sonntag haben wir Abendmahl. Und ich möchte euch dazu einladen, extra zum Abendmahl. Weißt du, der Teufel möchte, dass du geistlich verhungerst, dass du geistlich unter die Räder kommst. Ich mache dir Mut. Der Teufel möchte dich abschneiden von all diesen Quellen vom Wort Gottes. Du brauchst Gebetsunterstützung, weißt du, sonst wirst du fertig gemacht. Ich habe für dich gebetet, Petrus. Und Petrus ist ganz schön durchgeschüttelt worden. Denk nur, du durch ein kleines Mädchen da, ganz mächtig durchgeschüttelt. So viele Christen sterben in Einsamkeit, geistlich gesprochen. Sie haben niemand mehr, der für sie betet. Darum jagt der Teufel die Menschen. Also wenn du vom Teufel gejagt wirst, schreib schnell eine Mail, das dauert nur ein paar Sekunden und es kommt an. So viele haben die Verbindung zum Leib Jesu Christi verloren, unterbrochen und abgebrochen. Gar nicht gewollt und gar nicht bewusst. Ja, die sind einfach so gekommen. Das darf man nicht und das darf man nicht, das darf man nicht. Man darf niemanden besuchen, niemand darf dir die Hände auflegen. In aller Liebe. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der Mensch braucht Gemeinschaft. Der braucht den anderen Menschen. Der braucht jemanden, der ihm auf die Schulter klopft und sagt, prima. Und ich weiß, wie mir das gut getan hat, wenn ich Mist gebaut habe in meinem Leben und meine Mutter kam oder mein Vater kam, Johannes, auch wenn dich alle verlassen, wir stehen zu dir. Oh, das hat mir gut getan. Da hat meine Seele aufgeatmet. Ja, es braucht Menschen, die für einen beten. Paulus hat es gebraucht, sogar als Apostel, im Werk des Herrn, nicht nur, dass ich Geld kriege, dass ich finanziell was bekomme, dass mir wirtschaftlich gut geht. Nein, dass ich stark bin, dass ich mutig bin, dass ich Courage habe, dass ich auftreten kann. Ja, dass ich gegen den Strom schwimmen kann. Tote Fische schwimmen, werden getrieben wie Treibholz. Aber lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Betet für mich, damit ich das Wort Gottes verkündigen kann. Du darfst auch für mich beten. Ich brauche auch Gebet. Und ich bin dankbar, dass ich so viele Freunde weltweit habe, die für mich beten. Die schreiben mir fast jeden Tag, oh Bruder Matthäus, ich habe ein Wort vom Herrn für dich bekommen, das tut mir gut. Und das ermutigt mich aus Amerika, aus verschiedenen Ecken dieser Welt. Ich kriege so viel Post, ich bin nicht einsam und dass es mir das Leben langweilig ist. Nein, ich kann noch mehr tun, noch mehr verkraften. Ich weiß, was es bedeutet, habt Gemeinschaft mit dem Leib Jesu Christi. Oder auch die Geschwister, wo wir jetzt in Indien unterstützen mit Nahrungsmitteln. Das sind gläubige Geschwister. Ich unterstütze meine eigenen Geschwister. Ich kenne den Pastor. Der Pastor hat mich übersetzt, als ich in Madras war. Und ich kenne ihn persönlich, kenne seine Gemeinde, seine Familie, die Bibelschule kenne ich. Und ich weiß, diese Leute beten für mich. Und die Geschwister schreiben mir, ja, Pastor, in Indien, 100 Familien beten für uns, damit wir, ja, wir haben ihnen Brot gegeben, natürliches Brot oder Reis, und sie geben uns andere Mittel. Sie können beten, die sind arm, aber sie können was im Gebet machen. Leute, vergiss nicht, das Gebet ist eine Macht. Auch wenn es in Indien ist, auch wenn es riesiger Zeitunterschied ist. Ich werde nie vergessen, morgens 4 Uhr, plötzlich ruft mich der Bruder aus Madras an. Halleluja, preis den Herrn, Jesus lebt. Es war ein Ostermorgen. Ich habe gedacht, Bruder, ich bin gerade aufgewacht. Aber das ist der Zeitunterschied. Aber die beten für uns, die denken an uns. Und du brauchst Menschen, die an dich denken. Ich brauche Menschen, die an mich denken. Und wir brauchen einander. Das ist so wichtig. Paulus hat es gebraucht. Lies mal seine ganzen Briefe. Gott kann dir nicht helfen, wenn du irgendwo in einer Ecke schmorst und dahin siehst und keiner weiß. Ja, ich bin Gott dankbar für diesen alten Mann in Afrika dort, der morgens seine Knie vor Gott gebeugt hat. Der nicht nur einfach gesagt hat, ich bete für dich. Weißt du, und hat immer wieder mir gemeldet und mir immer wieder gesagt, Bruder, ich habe für dich gebetet. Wie geht's? Ist alles okay? Und ich habe das gebraucht. Was kann ich für dich tun? Ich kann nicht viel für dich tun, aber ich kann für dich beten. Ja, ich kann dich, deinen Namen vor dem Thron Gottes erwähnen, obwohl er mich gar nicht kennt, gekannt hat. Er hat nur gekannt von irgendwelchen Publikationen und hat gehört, ich gehe nach Indien. Ich habe das gespürt, ich bin bewahrt worden. Eine Schutzmauer, ein Schutzwall war um mein Leben dort gebaut. Wir haben keine Impfung gehabt gegen Malaria, bewusst. Wir haben Gott vertraut, obwohl wir manche Gebiete hätten nicht bereisen dürfen, ohne Impfung gegen Malaria. Aber wir haben gesagt, wir vertrauen Gott. Lieber sterben wir, als dass wir uns impfen lassen. Und wir sind zu dritt gewesen. Und keiner von uns ist irgendwie krank gewesen. Wir sind in Slums gewesen, in den dreckigsten Ecken der Großstädte, wie Kalkutta, wie Bombay oder wie Madras und auch Delhi und so weiter. Wir haben keine Durchfälle bekommen. Wir haben Kohletabletten mitgenommen und dann halt einfach geschluckt, was das Zeug hält. Verstehst du, aber wir haben das Wasser sogar mitgetrunken. Stell dir mal vorstellen, das Wasser darfst du ja gar nicht trinken. Unser Magen verträgt das nicht. Aber wir haben auch da keine Durchfälle bekommen. Gott hat Gnade gegeben. Gott hat uns durchgehalten. Denn wenn sie etwas Tödliches trinkt, wenn es etwas Gefährliches trinkt, es wird euch nicht schaden. Wir waren in der Arbeit Gottes, im Dienst Gottes. Wir sind von Dieben verschont worden, vor Unfällen verschont worden. Wer einmal in dieser dritte Länderwelt war und da Auto gefahren ist oder ja Taxis gefahren ist, da wird gehupt, 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 gehupt. Verstehst? Da wundert man sich, wie kommt man da durch? Und Gott hat uns bewahrt. Keine Diebe, obwohl wir mal unten geschlafen haben bei Geschwistern. Die Fenster waren unten offen und Erdgeschoss und da ist nichts passiert. Wir haben nur einmal gesehen, dass die Wäsche, die wir aufgehängt haben, die verzieht sich ein bisschen. Ich denke, das gibt's doch nicht, dass die Wäsche gezogen wird. Da hat einer eine Schnur gezogen mal und hat versucht reinzubrechen. Aber Gott hat uns verschont vor Dieben, welcher vor, auch immer, vor falschen Brüdern. Man wird verschont, wenn du eine schützende Mauer um dich hast. Und das ist nicht nur, dass du sagst, Jesus ist meine schützende Mauer. Nein, du brauchst Brüder und Schwestern, die wirklich reell sind, die leben, die da sind, die noch nicht im Himmel sind. Ja, die Heiligen beten für uns auch im Himmel. Aber ich brauche Menschen, die hier auf Erden für mich beten. Verstehst du das? Jemand zu wissen, ja, der tritt für mich, erwähnt meinen Namen vor dem Thron Gottes, das ist mir mehr wert als $1,000. Habt die Freiheit, einfach ein paar Zeilen zu schreiben. Nicht anzurufen und keinen Roman schreiben. Einfach ein paar Zeilen. Und ich will deinen Namen erwähnen vor dem Thron Gottes. Lieber Heiland, du siehst diese Person da und dort und dort und dort. Geschwister, wir gehen schweren Zeiten entgegen. Es wird immer schlimmer. Wir werden von Menschen enttäuscht. Und wir werden einander noch viel mehr brauchen als je zuvor. Und wir sollen aufhören, Kirche, Religion zu spielen, so Gemeinde, Verein zu spielen. Lasst uns nicht vom Satan auseinanderdividieren. Der Teufel möchte jetzt die Christenheit auseinanderdividieren. Manche sitzen nur noch zu Hause vorm Fernseher. Ja, da gibt's ja auch Gottesdienste. Gewiss, da gibt's Predigen. Katholisch, evangelisch und welche auch immer. Und die sind nicht schlecht. Ich will dagegen nicht sagen, es ist auch Gottes Wort. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Aber was du brauchst, sind Brüder und Schwestern. Die Zeit der Prüfungen wird kommen. Wenn der Gerechte, der Stärkste, kaum durchkommt, wo will da der Sünder und der Gottlose bleiben? So steht es in meiner Bibel. Lukas 23, Vers 31. Jesus spricht über die Endzeit. Denn wenn schon das grüne Holz vom Feuer erfasst wird, wie wird es dann sein mit dem Dürren? Wie wird es sein mit dem Dürren? Und der Prophet Hesekiel weiß, sagt Hesekiel 21, Vers 3, sagt zum Wald aus dem Negev, höre des Herrn Wort, so spricht der Herr, der Gott, der Allmächtige, ich werde dich in Brand setzen, Wald, und das Feuer wird alles grüne und alles trockene Holz vernichten. Die kommende Flamme wird nicht verlöschen, der Süden bis zum Norden wird es jeden erwischen. Hesekiel 21, 3. Und das passiert jetzt gerade augenblicklich. Die einen haben gesagt, es passiert uns nicht. Die in Südamerika, Amazonasgebiet, überall. Was? Da passiert augenblicklich so viel. Die Wirtschaft bricht zusammen. Firmen gehen pleite. Arbeitslosigkeit am laufenden Band. Und ich versuche, die Brüder zu stärken, die Schwestern zu stärken. Tausende hören meine Predigt. Ich bin so dankbar. Und du wirst erstaunt sein, so viele Katholiken, weil wir ja in der katholischen Presse ebenfalls werben. Es fehlt nur noch, dass der Papst noch meine Predigt hört. Aber da müsste ich Lateinisch predigen. Aber die Predigen werden gehört von Protestanten, Freikirchler, Christen und Nichtchristen. Und was mich ganz froh und glücklich macht, von Nichtchristen. Nichtchristen. Ich möchte Nichtchristen dienen, die keinen Heiland mehr haben, die in keine Kirche mehr gehen, die mit dem lieben Gott nichts zu tun haben wollen, dass sie aufmerksam werden. Und ganz besonders, wir haben hier eine Anzeige, was läuft, Glaube, Wunder, oder Glaube, Heilung, Wunder. Und die wird so oft angeklickt jetzt im Augenblick, also zu Tausenden. Das ist die Predigt, die ich mal hier gehalten habe. Ja, Gott tut heute noch Wunder. Und da outen sich Leute, die schreiben, ja, ich bin geheilt worden, wenn ich den lieben Gott nicht hätte, ich wäre gar nicht gläubig, ich wäre gar nicht am Leben. Und die Leute offenbaren, ja, ihre Gefühle und schreiben, wie gut der Herr ist, bekennen sie zum Herrn. So, die werden auch aktiv. Weißt du, wenn einer aktiv ist, dann wird der andere auch angesteckt, aktiv zu werden und zu erzählen, mein Gott lebt, Jesus lebt, Halleluja. Nach Corona wird die Zeit eine neue Zeit sein, eine andere Zeit sein, total anders sein, wie sie noch nie gewesen ist. So steht es in der Bibel. Wie es seit Menschengedenken nie war. Du warst morgens auf und die Welt ist nicht mehr die gleiche. Ich habe, als der Kaufhof dir Konkurs angemeldet hat oder streichen wird diese Stellen, da steht eine Verkäuferin vom Laden und plärrt und sagt, mein Kaufhof wird geschlossen. Und Leute wollten doch zum Kaufhof einkaufen gehen, standen vor verschlossenen Türen. Verstehst du? Und die Wirtschaft war großartig vor der Wende oder vor der Corona und so weiter. Du wachst plötzlich in einer anderen Welt auf und sagst, was ist passiert? Nicht nur, dass die Gemeinden und Kirchen zu sind, die sind schon längst zu oder kaum mehr geöffnet. Gott zeigte mir, viele Menschen sind im Herzen weit von Gott entfernt, haben alles verloren. Das wissen sie gar nicht, das merken sie gar nicht. Aber die sind leer. Sie hängen jetzt schon am Tropf, werden künstlich beatmet, so Livestream-Gottesdienste oder was auch immer ist, was sein mag. Sie sind elend und schwach, haben schon so viele Kompromisse gemacht. Sie haben keine Courage mehr, keinen Mut mehr, keinen Mumm mehr. Was soll aus uns werden? Wie wird es mit uns weitergehen? Was wird aus unserer Gemeinde werden? Haben mir Leute geschrieben, also nicht aus meiner Gemeinde, sondern gefragt, was wird aus unserer Gemeinde werden? Wir sind in einem gemieteten Saal und dieser Vermieter vermietet uns nicht mehr. Gott hasst die bloße Form von Religion. Ja, er möchte unser Vater sein. Daddy, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Halleluja. Die moderne Christenheit ist unterm Fluch, ist dahingegeben. Warte mal ab. Wenn plötzlich die Rituale nicht mehr praktiziert werden, wenn das nicht mehr gemacht wird und jenes nicht gemacht wird, Hesekiel 33, Vers 31 lese ich, dann kommen sie in großen Scharen und setzen sich vor dich hin, ganz, ja, sie möchten wieder sein Volk sein, also Gottes Volk sein, sie hören dann zwar was von ihm und was er sagt und so weiter, aber das gibt es nicht mehr, sie möchten hören, sie möchten sehen, Dann musst du wieder das Dach abdecken, wie beim Heiland in Kapernaum. Und du bist für viele, ja, bist für viele wie einer, der Liebeslieder singt und so weiter. Ja, du hast angekündigt, du hast gesagt, dass es kommt und es ist gekommen. Da sagt der Prophet Hesekiel, du bist jetzt plötzlich mittendrin und du wachst auf. Es ist passiert. Was genau, was in der Bibel drin steht, Monat für Monat. Ich trage hier eine Last. Mir geht es so wie Jesus, Matthäus Kapitel 15, Vers 8. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist so weit entfernt. Vergebens verehren sie mich. Vergebens verehren sie mich. Das ist die Situation heute. Sie sind so wie ein Rolls-Royce, aber ohne Motor. Was nützt es? Ein toller Wagen, tolle Marke. Und die Kirche hat tolle Formen, aber sie hat es verloren, was es wirklich ausmacht. Christus, Gemeinde, Kirche ohne Jesus. Man hat einen wohlklingenden Namen, man glänzt ganz toll, hochpoliert, aber da fehlt die Kraft. Und Geschwister, wir brauchen die Kraft des Wortes Gottes. So spricht dein Wort. So steht es in deinem Wort geschrieben, Herr. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Du kannst dich auf Gott verlassen. Hab Glauben, auch wenn man dich bedroht. Zivilcourage. Hab einfach Courage. Hab Glauben, wenn man dich ablehnt. Hab Glauben an Gott, wenn man dir nicht zustimmt und sagt, mir ist doch egal, ich hab Schneid, ich lebe und ihr sollt auch leben, ich lasse euch auch leben, aber dass du deine Courage hast, auch ohne Zustimmung, ob sie dich akzeptieren und nicht akzeptieren, vielleicht verzweifelst du ganz gar und bist fast am Ende, Herr, ich hänge nur noch an einem dünnen Faden, hab Mut zu deiner eigenen Courage, Herr, hilf meinen Zweifel, mein Unglauben hat einer gebeten, Herr hilf, ich kann es nicht mehr, ich kann nicht, aber du verstehst mich. Ja, es geht um uns, hab Mut zur eigenen Courage, tu, was dir ansteht, was dran ist, was in deinem Leben eine Priorität wäre, was gerade jetzt dran ist. Du weißt es, was bei dir dran ist, ich weiß es nicht, aber der liebe Gott weiß es, was für dich wichtig ist. Er wird es dir zeigen im richtigen Augenblick, dann tu es. Menschen sind wichtiger als Sachen, das nur nebenbei. Liebe ist das Größte, nicht nur Glaube und Hoffnung. Liebe ist das Größte. Alles versagt. Sag was Liebes. Geh zu irgendeinem unterwegs auf der Straße, sag ihm was Liebes, auch wenn er dich auslacht. Auch wenn er dich anzeigt womöglich wegen Belästigung. Aber du hast was Liebes gesagt. Und es geht nicht verloren, wenn du von dem Heiligen Geist gespürt hast, der Herr will es, dann tu es. Der Herr bedarf es seiner. Manchmal sind es ganz unwichtige Dinge, aber bei dem anderen bewirkt es Revolution, eine Veränderung. Was? Woher wissen Sie das? Wir haben mal eine Aktion gemacht, eine Evangelisationsaktion in unserer Gemeinde in Stuttgart. Und da haben wir das Telefonbuch genommen und wir haben Seiten rausgerissen und gebetet über diese Seiten und dann der Schwester die Seite gegeben, der anderen Schwester jene Seite gegeben. Also wir haben die Seite so auf die Gemeindeleute verteilt, die da mitmachen wollten. Und dann haben die Leute gebetet über die Seiten und dann haben sie Folgendes gemacht. Dann haben sie die Augen zugemacht und sind dann die Liste runtergegangen und dann die Telefonnummer angerufen, worauf sich ihr Finger sich gesetzt hat. Und dann haben sie gesagt, entschuldigen Sie, wir machen gerade eine Aktion hier in unserer Stadt. Wir beten für Menschen. Haben Sie eine Not? Dürfen wir für Sie beten? Und viele Menschen haben gesagt, ja, bitte, 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 für uns betet ja niemand. Weißt, für Menschen wird kaum gebetet. Und was glaubst du, wir haben einige Leute in unserer Gemeinde zu Jesus führen können und sie sind in unsere Gemeinde gekommen, die haben Wunder erlebt. Ein Tankstellenwart oder Tankstellenbesitzer, wir haben eine Tankstelle angerufen und da wurde angesprochen, ja, beten Sie, meine Geschäfte laufen nicht mehr so richtig und ich brauche, das war vor 50 Jahren oder fast 50 Jahren, so, und wir haben gebetet, sie gesegnet, diese Leute oder diese Geschwister, und Kontakt ist entstanden, wer sind Sie denn, wie heißen Sie, wo wohnen Sie, wo ist die Gemeinde, wo wir kommen können, mach einfach solche Aktionen. Und das Telefonbuch, bis du das Telefonbuch durch hast, vergeht eine halbe Ewigkeit. Jeder kann das tun in seiner Stadt. Und du wirst Missionar in deiner eigenen Stadt und telefonieren ist jetzt so billig, Flatrate, verstehst du? Was glaubst du, warum Gott diese technischen Mittel uns heute gegeben hat, damit du sie gebrauchst zu seiner Ehre und nicht der Teufel sie gebraucht? Der Teufel gebraucht sie. Aber du kannst sagen, und die Leute werden sagen vielleicht, entschuldigen Sie, bitte stören Sie mich nicht, dann legst du wieder auf und entschuldige dich nicht. Schieb die Dinge nicht auf, die Gott dir zeigt, dass du das tun solltest. Vielleicht gerade im richtigen Augenblick, jemand ist im Sterben und du sprichst ein richtiges Wort. Nutze deine Verlegenheiten, und manchmal sind unsere Verlegenheiten Gottes Gelegenheiten. Ich habe so einen alten Opel-Rekord gehabt, vom Autokino gekauft, der fuhr, aber manchmal hat er den Geist aufgegeben beim Fahren. Und ich wusste, was seine Krankheit ist. Ich muss ein bisschen abkühlen lassen und dann kann ich wieder starten und kann ich wieder weiterfahren. Und da ist passiert, in Bretzfeld, da bei Heilbronn, da bleibt mein Auto stehen. Und ich habe immer eine Handvoll Traktate gehabt und nehme diese Traktate und dann einfach verteile ich da diese Traktate in der Umgebung, wo das Auto steht, wo das Auto einfach von Gott angehalten wurde, nur in aller Liebe. Und dann nehme ich dieses Traktat und dann gehe ich und sehe ein Haus, das noch gar nicht richtig verputzt ist, und gehe die Treppen hoch und da sehe ich einen Mann und sage, hallo, darf ich Ihnen was zu lesen geben? Sagst du, wer sind Sie? Was wollen Sie? Wie sind Sie reingekommen? Dann habe ich gesagt, unten war die Tür offen. Dann habe ich gesagt, ich bin Pastor, bin hier in der Gegend und verteile Zettel. Was? Sie sind Pastor? Und sehen Sie, wir haben gerade die Bibel gelesen und haben gesagt, Gott, wenn's, und wir haben gerade gesagt, meine Frau ist gerade rausgegangen und ruft die Frau rein, Frau, komm mal her, ein Pastor ist bei uns. Und sie haben gebetet, lieber Gott, wenn du uns lieb hast, bitte begegne uns. Und der Mann wurde aus dem Krankenhaus entlassen zum Sterben, zu Hause zum Sterben. Und Gott hat diesen Mann angerührt und ist ihm begegnet und er ist noch eine ganze Weile gelebt, kam sogar in den Gottesdienst bei uns nach Heilbronn. Ja, du musst manchmal deine Verlegenheiten benutzen, um was Nützliches draus zu machen. Oft sind es Kleinigkeiten. Du denkst gar nicht, du nimmst es gar nicht so wichtig. Ach, für dich war das eine bagatelle Sache. Ja, hab keine Angst, sich zu blamieren. Hab Courage. Viele haben Angst vor der eigenen Courage, vor sich selbst. Ja, ich bin nicht würdig, ich bin kein Pastor, habe nicht studiert. Und was ist, wenn der dann komische Fragen mir stellt? Hab Mut, du zu sein. Viele wollen nur menschliche Anerkennung, wollen geliebt sein, haben Angst, die Liebe zu verlieren und was ich. Ja, hab keine Angst. Mehr wie rausschmeißen können die Leute dich nicht. Hab eine Courage. Viele Menschen wollen ja nicht geliebt werden oder haben Angst, dass sie nicht geliebt werden. Wichtig ist, dass Gott dich liebt, dass Gott dich versteht, dass Gott hinter dir steht. Und dann ist alles andere egal. Denke nicht klein, denke groß. Du hast einen großen Gott, der hinter dir steht. Er sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich lasse dich nicht allein. Wichtig ist, damit du Zivilcourage hast und richtige Courage hast, rede, wenn Gott zu dir geredet hat. Nummer eins. Ganz wichtig. Handle, wenn Gott in deinem Leben gehandelt hat. Ja, hab Mumm. Zwing dich nicht. Ich muss jetzt was tun. Nein. Gott will dir zeigen. Und Gott will dir Freudigkeit schenken. Gestern versprach ich, Gott will dir Frieden geben. Aber Gott will dir auch Freudigkeit geben, das und das zu tun. Du bekommst einen Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, der Kühnheit. Handle, wenn Gott was gesagt hat. Frag. Herr, ist das von dir? Wenn etwas in deinem Leben passiert, was du nicht verstehst, was soll das? Herr, vergewissere dich, wenn irgendwie ein Auftrag vom Herrn kommt, ist es wirklich vom Herrn? Sei hundertprozentig sicher. Und dann kannst du couragiert an die Sache rangehen. Und dann kannst du 7-mal um Jericho marschieren oder 70-mal, wenn es sein muss. Gott muss uns, ja, wie dem Josua sagen, was los ist, wie wir weitergehen sollen. Der Mensch ist mit Gott auf seiner Seite, ist couragiert. Er ist demütig, er sagt, ich weiß, ich kann gar nichts, aber Gott mit mir. Oh, da springe ich über die Mauer, da springe ich über die Probleme. Dann weiß er, ich werde von oben versorgt, ich werde von oben getragen. Er weiß, mir wird alles gegeben. Ich bin ein armer Bettler. Ich sage nur anderen Menschen, anderen Bettlern, wo es Brot gibt, das ist alles. Wenn Gott dir nicht hilft und du Gott nicht verstehst und Gott nicht erkennst, dann verfällst du in Depression. Da siehst du so viel Not und passiert nichts. Frag, Herr, was soll ich hier tun? Da habe ich so viele Probleme. Was soll ich hier unternehmen? Was ist dein Wille? Vielleicht geht es dir wie dem Elia noch ganz schnell. Ja, du bist niedergeschlagen, bist enttäuscht von deinem Leben. Gott will dich bedienen, Gott will zuerst mal dir dienen. Gott will dir dienen mit seiner Gabe, mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit. 1. Könige 19, Vers 3, da lese ich, als der Elia da auf dem Karmel diesen großes Tamtam da gemacht hat, Feuer vom Himmel geholt und Baals Priester abgeschlachtet hat und dergleichen, er war so stark und da kam diese Isabel und da heißt es, da fürchtete er sich und machte sich auf und rannte um sein Leben nach Beersheba in der Wüste irgendwo und er ging und dort eine Tagereise weit und an einem Ginsterstrauch legte sich hin und wollte sterben. Ginster, das ist so Friedhofsbaum. Es ist nicht genug, Herr, sagt er. Ja, für mich, ich habe genug geeifert, ich habe gekämpft, ich will nicht mehr weiter, das reicht mir, was ich getan habe. Sei zufrieden, lieber Gott. Aber Gott sagt, ich bin noch nicht zufrieden, ich bin noch nicht fertig. Und er legte sich hin und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, da kam ein Engel und rührte ihn an und sagt, Elia, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, an seinen Häuptern lag geröstetes Brot, frisch gebackenes Brot also und ein Krug Wasser. Das war Service. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Puh, so ein Kerl. Und da kommt der Engel zum zweiten Mal. Weißt du, Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders. Da kommt der Herr zum zweiten Mal. Elia wollte in Ruhe gelassen werden, war erschöpft, war überfordert. Vom Karmel hier hat er sich überarbeitet, war ausgebrannt, Burnout, war fix und fertig. Und jetzt, Elia steht auf und isst. Und er redet dann mit Gott, oh Gott, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren, wie meine Großeltern und was weiß ich. Aber durch diese himmlische Speise, die er bekommen hat, Brüder und Schwestern, wurde er mutig, wurde er tapfer, couragiert, kühn. Und 40 Tage und 40 Nächte ging er bergauf bis zum Berg Gottes, zum Ararat wahrscheinlich, oder wo auch immer, oder in Sinai, unten irgendein Berg, und hat weder Tod noch den Teufel gefürchtet, hat den Elisa gesalbt, hat den Jehu gesalbt, hat den Hasael gesalbt, weißt du, der hat noch was getan. Manche denken, ich bin fertig, bin schon zu alt, ich bin nicht besser, ich will sterben, lieber Heiland. Und dann hebst du die Nase zu und denkst, du stirbst nicht so schnell. Oder der Gnade Gottes wirst du bitter, wirst du ja niedergeschlagen. Menschen geben dich auf, Menschen wollen dir den Kopf abschlagen, dass du nicht mehr weiterdenken kannst. Aber der Herr will, dass du weitergehst. 40 Tage und 40 Nächte. 40 ist so ein Symbol für das Leben eines Menschen. Der Teufel geht wie ein brüllender Löwe, wütend, aggressiv, böse und empört gegen die Gläubigen. Verdammt und verteufelt die Christen. Da hilft dir dein großer Glaube nicht viel. Da helfen dir auch nicht fromme Menschen. Ja, da hilft dir Himmelsspeise. Da musst du Manna essen und da musst du frisches Wasser vom Thron Gottes trinken. Und der Elia hatte seine Courage verloren. Er fragte, wozu das alles? Wozu das alles? Du bist noch nicht fertig, Bruder, Schwester. Ich könnte mir auch ein ruhiges Leben leisten, gemütlich machen. Aber ja, wir sind nicht besser wie unsere Vorfahren. Vergiss deine Vorfahren. Du bist etwas Besonderes von Gott erwählt. Und Gott wird dir zeigen, was du erleben sollst. Und die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie fahren auf wie Adler. Sie laufen und sie werden nicht müde. So steht es in meiner Bibel. Elia liegt schon auf dem Friedhof hier unter dem Wacholderbaum. Gott hat unser Leben entworfen und hat einen Plan mit unserem Leben. Wir sind erwählt, wir haben eine besondere Berufung, eine besondere Offenbarung vom Herrn. Und Elia, geh in dieser Kraft. Geh in dieser Kraft. Und so viele, und ich weiß auch, Pfarrer, Prediger hören meine Predigtseite, und so viele kirchliche Dienste, kirchliche Mitarbeiter, ja, die liegen am Boden. Wer kommt und wer hört noch unsere Predigten? Verstehst du, ich kann hier übers Internet predigen, aber viele haben nicht diese Möglichkeit. Und es ist traurig, schade. Leute haben studiert, Leute haben sich ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt und jetzt versauern sie irgendwo in der Stube. Und sie haben vielleicht Fehler gemacht irgendwo in ihrem Leben. Kann alles sein. Und die frommen Kreise wissen nichts von Vergebung und Loslassen und von der Liebe. Und dass die Liebe die Sündenmenge zudeckt. Die haben keine Ahnung. Aber Gott will dich gebrauchen, Bruder, Schwester. Gott hat Elia für einen besonderen Dienst noch entworfen und gesagt, jetzt, Elia. Seine Arbeit war nicht auf dem Karmel, Das war nur der Anfang. So wie bei Martin Luther, die Thesen an der Tür in Wittenberg anzuschlagen. Aber das war noch nicht die Reformation. Und erst jetzt begann die Reformation, nachdem er die Thesen eingeschlagen hatte. Und erst dann, nach dem Karmel, nach dem Feuer gefallen ist, nach Pfingsten, da geht die Revolution und die Erweckung und die Reformation weiter. Engel kommen vorbei und ermutigen den Elia. Elia, stärk dich, du hast noch einen weiten Weg. Du hast noch einige Aufgaben zu erledigen. Die sind jetzt für die Endzeit aufbewahrt. Geschwister, wir haben in der Endzeit eine ganz besondere Aufgabe vom Herrn. Wir dürfen nicht schlapp, nicht müde werden. Wir sollen übernatürlich gestärkt werden und couragiert auftreten. So wie der Chruschtschow seinen Schuh ausziehen und auf den Pult hauen und sagen, nein, wir geben uns nicht auf. Wir predigen zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Bevor aber wir etwas tun, müssen wir selbst gestärkt werden, Geschwister. Das lerne ich aus dieser Geschichte von Elia. Muss ich selbst gescheit essen? Und das ist so wichtig. Du brauchst eine gescheite Speise, das dich aufmöbelt und aufbaut. Gott schickt keine Schwächlinge an die Front, sondern Menschen, die gestärkt sind. Und in dieser Kraft ging Elia 40 Tage und 40 Nächte. Zuerst muss deine Gebrechlichkeit, deine Schwäche, dein Frust weggenommen und beseitigt werden. Und dann marschierst du wie ein Löwe. Ja? Gott bringt uns zuerst auf die Beine. Und dann, wenn wir fit gemacht sind, dann marschieren wir. Dann gehen wir weiter. Weißt du, mit einer stumpfen Axt wirst du keinen Wald roden. Aber mit einer scharfen Axt, da wird der Wald ganz schnell gerodet. Deine Axt muss scharf sein. Du musst scharf gemacht werden durch den Heiligen Geist. Bevor wir für Gott etwas tun, muss Gott zuerst mal etwas an uns tun. Stärk dich, Elia, in der Kraft dieser Speise. Du hast noch einen weiten Weg. Gott stärkt und rüstet dich aus und qualifiziert dich für deine Arbeit. Sei wagemutig, sei wacker, sei stark, sei männlich. Ich habe Angst. Bevor du für Gott marschierst, muss deine missliche Lage behoben werden, deine Probleme gelöst werden, deine Wunden geheilt werden. Du musst zuerst mal richtig wiederhergestellt sein, so wie es sich gehört, innerlich geheilt sein und dann schießt du los. Und dann kannst du Gott dienen und dann bist du von oben abhängig, nicht von irgendwas anderem, von oben. Erst wenn dir von oben gedient wurde, ein Engel dir Wasser und Brot serviert hat, dann trittst du ganz anders auf, dann hast du Boden unter deine Füße, dann ist dir Säbel die Schnuppe. Hab Courage, hab Mut, bleib dir selber treu, bleib Gott treu, Bruder, Schwester. Bleib deinen Grundsätzen treu, so wie Josef. Ja, du hast die Stimme Gottes gehört, die haben dich in die Grube gehauen, die haben dich enttäuscht, die haben dich missbraucht, ach was weiß ich, die haben dir dein Leben zerstört. Aber jetzt kannst du deinen Traum verwirklichen, in der Stille vor Gott, im Gefängnis. Bleibt davon. Und der Herr war mit Josef. Es ist so wichtig. Der Engel berührte und sprach zu Elia, steh auf. Und er sah und siehe, auf den Kohlen war ein Kuchen gebacken. Halleluja, der Herr backt nicht Brot, sondern der Herr für die Gläubigen serviert Kuchen. Was Süßes, was Nettes, was Liebes. Preis dem Herrn. Und eine Flasche Wasser stand an seinem Kopf und er aß und trank und legte sich wieder hin und schlief. Und der Engel kam nochmals zu ihm. Du hast noch eine ganz große Reise vor dir. Du weißt gar nicht, was auf dich wartet. Das erste Mal hat er für sich gegessen, das zweite Mal für seine Berufung. Und jetzt geht in dieser Kraft. Hab Courage, werde mutig. Gott will dich ans Ziel bringen. Bleib auf dem Kurs einfach. Wackle nicht, lass dich nicht, dein Ziel nicht verrücken. Ich werde morgen darüber sprechen, lebe vom Ziel her. Der Teufel will dich entmutigen und dich zu einem Atheisten machen. Nicht zum Christen. Der Teufel will dich zu einem Atheisten machen, zu einem Ungläubigen, dass du die Flinte ins Korn wirfst, dass du deine Koffer packst und gehst. Du hast gut angefangen, das mag sein. Du warst optimistisch und positiv und ausgeglichen. Du hast den Herrn erlebt vielleicht bei deiner Berufung, hast dich an den Herrn orientiert und dann kamen irgendwelche Widerwärtigkeiten, Widerstände, Widersprüche. Dein Glaube wurde erschüttert. Weil für dich niemand gebetet hat, niemand hinter dir gestanden ist. Ja, niemand schützende Hände hinter dir gehalten hat. Du weißt ja, was da in der Bibel drin steht. Als Amalek gegen Israel kämpfte, wenn Moses die Hände emporhob, siegte das Volk Gottes, sackten seine Hände runter, siegte der Amalek, der Widersacher Gottes, der den Weg versperrte, dass die Kinder Gottes nicht ins gelobte Land kommen können. Du hast damals Glaubensschritte gewagt. Ja, es ist so wichtig, dass du Jesus persönlich begegnest, aber das reicht nicht einmal, zweimal oder dreimal. Es reicht nicht aus, dass Gott dich einmal dir offenbart hat, einmal oder zweimal zu dir gesprochen hat. Nein, du brauchst eine persönliche Beziehung zum Herrn und brauchst jemanden, der hinter dir betet. Josua kämpfte unten im Tal und Moses war oben auf dem Berg. Du wirst nicht glauben, das Hände aufheben, dass das so viel bewirkt. Denk an diese Sache mit Moses dort oben. Jesus gibt dir Sinn und Jesus gibt dir Kraft und Jesus gibt dir Stärke. Es ist so wichtig, dass du den Herrn persönlich kennst und weißt, ich bin nicht allein. Was glaubst du, was mir Kraft gegeben hat, dieser Bruder in Afrika, der für mich jedes Mal seine Knie gebeugt hat und mich vor Gottes Thron erwähnt hat? Du, das war so köstlich, das war so stark, das hat mich so korrigiert, so mutig gemacht. Sei überzeugt, wie ein Vertreter von einer Firma, überzeugt von der Sache, von deiner Ware, was du verkaufst, und sei korrigiert. Ich habe das Beste, das Allerbeste in dieser Welt und ich gebe es weiter im Namen des Herrn und habe aus erster Hand, nicht erst so ein paar Ecken, aus erster Hand, habe ein wahres Lebenskonzept von deinem Leben. Viele sind nur religiös trainiert, zur Frömmigkeit dressiert, innerlich gar nicht überzeugt. Ob sie wirklich, ja, bin ich wirklich echt? Wie oft kommt der Teufel und fragt dich, ist das wirklich echt? Ist das wirklich wahr? Stimmt das? Hat Gott wirklich das gesagt? Das ist seine erste Frage. Der kommt als Bibelkritiker. Du musst deine Courage aufbauen, mit dem Herrn wandeln, den Herrn gut kennen. Ich weiß, dass mein Heiland lebt. Wenn Jesus das Wichtigste und Nummer eins in meinem Leben ist, dann gehe ich durch dick und dünn. Dann können wir die Probleme nichts anhaben. Dann werde ich die Probleme angehen, nicht vor den Problemen weglaufen. So viele Menschen sind nur Mitläufer. Die haben gut angefangen. Und ich möchte dir Mut machen, Bruder, Schwester, Pastor, ja, lieber Mitarbeiter im Reich Gottes. Du hast gut angefangen, aber da kamen Dinge, die, ja, da ist dir eine Laus über die Leber gelaufen, irgendwas passiert, was Negatives, und was wie Demas wieder zurück zur Welt gegangen, hast du wieder die Welt lieb gewonnen. Schrecklich. Ja, die Segnungen sind nicht mehr so gelaufen, wie du das vorgestellt hast. Da ist kein Feuer mehr vom Himmel gefallen. Da kamen Streitigkeiten, Schwierigkeiten, da zerbrach dein Glaube. Satan begehrt euch, steht ja in der Bibel. Alle Apostel sind erschüttert worden. Und sie wollten alle zurückgehen. Der eine geht fischen, der andere geht nach Emmaus. Jesus muss in unserem Leben die Hauptrolle wieder spielen, Nummer eins sein. Herr, ich glaube, auch wenn ich nichts verstehe. Da musste ich mich in meinem persönlichen Leben durchringen. Ich musste mich durchringen. Da ist mir auch eine Laus über die Leber gelaufen. Ja, und dann habe ich meinem Vorsteher gesagt, du, ich quittiere meinen Dienst, ich predige nicht mehr. Ich kann nicht Leuten erzählen vom Glauben, vom mächtigen Gott, der Zeichen und Wunder wirkt, und ich selber kann nicht glauben. Und dann hat er gesagt, Johannes, ich verstehe dich. Mir ging's auch öfters so in meinem Leben. Dann hat er Ersatz geschickt und ich habe zum Fenster runtergeguckt, wer kommt heute zum Predigen in der Gemeinde. Ich bin im Bett geblieben. Kannst du dir vorstellen? Ich kenne solche Phasen, was es ist. Und nach 3-4 Wochen ist diese Krise vorbei. Ich war sogar so weit, dass ich meine Kinder am Tisch beten ließ, dass ich nicht mal am Tisch mehr das Tischgebet sprechen konnte, weil ich an Gott gezweifelt habe. Ich habe gesagt, Gott, wo bist du? Wo sind deine Wunder? Wo ist deine Macht? Okay, die Phase ist vorbeigegangen. Aber weißt du, was da passiert? Da kriegt mein Vorsteher einen Brief aus Barbados, Westindien, aus der Karibik. 15.000 Kilometer weg von hier. Also von Stuttgart damals. Und ein Brief, da werde ich angeschrieben, jemand fragt über mich dort aus der Karibik, aus Barbados, Westindien, wie geht's dem Bruder Matutis und der Heidemi, und und so weiter. Wir mussten von dann bis dann, stellen wir sowas vor, wir mussten von dann bis dann für sie beten. Und es war exakt die Zeit, wo wir nicht mehr gebetet haben. Haben die anderen 15.000 Kilometer weg in Barbados, Westindien gebetet? Und so auf den Tag, genau. Und ich weiß, es ist so wichtig, dass Gott jemand aufs Herz legt, für dich zu beten. Und wenn Gott dir einen Menschen aufs Herz legt, zu beten, dann bet für diesen Menschen von dann bis dann. Und wenn die Last weg ist, dann sag, danke Jesus, du bist gut. Und das war genau so. Die haben mich durchgebetet, dass mein Glaube nicht erschüttert wurde. 15.000 Kilometer weg in Barbados, Westindien. Und ich im Stuttgart guck zum Fenster, wer kommt heute zum Predigen? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin aus Fleisch und Blut. Ich bin auch ein Mensch, der Höhen und Tiefen hat, Licht und dunkle Stunden erlebt. Und es ist so wichtig, dass wir Menschen haben, die hinter uns stehen, die von Gott einen Auftrag bekommen. Ich habe denen keine Mail geschickt. Die hatten nicht einmal meine Adresse, aber die kannten mich. Und meine Frau. Und vielleicht kennst du auch irgendjemand, der fällt dir ein, plötzlich machst du dein Album, gehst du deine Bilder durch und plötzlich fällt dir die und die Person ein. Wie geht's denn eigentlich? Was machen die? Wo sind sie wohl jetzt? Verstehst du? Und der Heilige Geist wird sagen, bet für die, die brauchen dringend jetzt Gebet. Die kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Und dieses Ehepaar, die für uns gebetet haben, die haben für uns sogar gefastet von dann bis dann. Ist das nicht toll? Ich würde heute nicht hier sitzen und euch was erzählen und predigen, wenn solche Menschen nicht auf dieser Welt gegeben hätte. Und ich danke Gott, dass solche Menschen couragiert waren, Mut hatten. Weißt du, mir hätte es alles gar nicht geholfen, wenn sie sich nicht gemeldet hätten. Du, wir haben für sie gebetet. Was machen sie? Wie geht's ihnen? Weißt du, wir sollen beten und arbeiten. Und wir sollten, wenn wir gebetet haben, dann sollten wir auch dieser Person vielleicht hinschreiben oder vielleicht anrufen. Was ist, wie geht's euch? Geht's euch besser? Ich habe so eine Last gehabt, für euch zu beten. Wir stehen im höheren Dienst, im königlichen Dienst heute. Und lass unser Bestes dem Heiland geben. Einfach dienen, da wo wir sind. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns immer wieder Menschen an Seite stellst, die korrigiert sind, die fest im Glauben zu einem stehen, die persönlich hinter uns stehen, für uns beten. Ich danke dir für all diese Brüder und Schwestern, die unser Gedenken, unseren Namen vor deinem Angesicht, vor deinem Thron erwähnen. Herr, ich danke dir und ich möchte auch für die vielen, vielen Menschen beten, die jetzt in diesem Augenblick die Predigt hören. Herr, die Kerze brennt, dein Wort ist noch da, das Feuer ist noch da, dein Licht ist noch da. Halleluja, Heiland, mach die Geschwister stark. Nimm jede Angst, jede Entmutigung von ihnen weg. Herr, schenk ihnen Courage, zivile Courage, dass sie gegen den Strom schwimmen, gegen den Zeitgeist, auch jetzt, wo sie in der Quarantäne irgendwo sind. Ja, so viele Menschen leiden ungerechterweise, sie haben nichts verbrochen, sie haben nichts Böses getan, aber wir leiden unter dieser Welt. Herr, und so viele drohen, Atheisten zu werden, den Glauben hinzuschmeißen. Halleluja, Gott, hilf ihnen, dass ihr Glaube stark werde, dass sie unerschütterlich bleiben. Und dein Wort sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Herr, du wirst nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Ich danke dir. Du bist ein treuer Vater, unser Vater im Himmel. Halleluja. Segne meine Freunde, Brüder, Schwestern, hier in der Gemeinde oder auf der ganzen Welt, wo sie auch sind. Amen.